Ja, zum Glück waren sie geblieben. Die drei Juden ausgerechnet. Maria, Josef und vor allem das Kind. Damals vor gut 80 Jahren hieß es in Deutschland tatsächlich: heraus mit diesem Jesus, weg mit ihm. Wir brauchen ihn nicht mehr. Er stört uns geradezu. Er steht ja in Konkurrenz zu unserem Führer, stört uns in unserem Drang, andere anzugreifen, sie zu versklaven und zu vernichten. Und vor allem, er stört uns in unserem Selbstbewusstsein, als Deutsche der Mittelpunkt der Erde bzw. die Herren der Welt zu sein. Aber Jesus ist auch damals geblieben. Und er ist bis heute geblieben. Und sowohl als auf entlarvende wie auch auf befreiende Weise ist er geblieben. Wir erinnern uns vielleicht noch an Richard von Weizsäcker. Er kennzeichnete 1985 in seiner berühmten Rede den 8. Mai, den Tag der Kapitulation, erstmals als Tag der Befreiung. Und so ähnlich ist es auch, wenn ein Mensch den wahren Herrn der Welt kennenlernt, Jesus Christus. Es ist ein Tag der Kapitulation gegenüber eigenen Allmachtsfantasien und Herrschaftsansprüchen und zugleich ein Tag der Befreiung. Es ist der Beginn der Freiheit eines Christenmenschen, wie Luther es ausgedrückt hat, der eben nicht mehr den Schrecken seines Versagens oder seiner Schuld ausgeliefert ist, weil er eben nicht nur Klarheit, sondern auch Vergebung erfährt. Kapitulation als Befreiung, Reue als Neuanfang. Und die Begegnung mit Jesus Christus hilft einem, loslassen zu können. Ja, wer einmal die Kraft des Höchsten entdeckt hat, der muss nicht mehr selbst der Höchste und Größte sein. Das macht frei. Das macht unverkrampft, führt einen in die Weite und Großzügigkeit und man muss nicht mehr klammern, sondern kann auch freigeben. Ein Philosoph schrieb einmal: wer dem Absoluten begegnet, kann das Relative auch dort lassen, wo es hingehört. Es ist dann nur noch relativ, nur noch zweitrangig, nicht mehr von letzter Bedeutung. Vielleicht werden Sie sich wundern, warum ich meine Predigt damit begonnen habe. Weil ich überzeugt bin, dass genau das der entscheidende Punkt ist, der uns vor Intoleranz und Rassismus bewahrt. Vor jenem Effekt, der doch so alt ist wie die Menschheit und in jedem von uns steckt. Man braucht den Gegner, um sich selbst stark zu fühlen. Man muss sich abgrenzen, um zu einer Gemeinschaft zu werden. Man muss jemanden angreifen oder zumindest schlecht über ihn reden, um ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Wir sind wir und die sind die. So funktioniert das immer und überall. In der Schulklasse genauso wie in der Gesellschaft. Der Westen gegen den Osten, die Schwaben gegen die Norddeutschen, die Frommen gegen die vermeintlich Gottlosen. Die Jungen gegen die Alten, die Linken gegen die Rechten, die Weißen gegen die Farbigen. Die Liste kann unendlich lang fortgesetzt werden und vor allem, sie kann immer auch umgedreht werden. Dann heißt es die Alten gegen die Jungen und die Rechten gegen die Linken und so weiter. Immer ist man wer, indem man jemand anderes nicht ist. Ich brauche immer den anderen, den ich herabsetzen kann, damit ich dadurch selbst mich stark fühle. Das ist der Effekt und dieser Mechanismus ist seit Jahrtausenden schon immer derselbe. Und leider haben sich auch die Religionen auf diesen Mechanismus gelegt, so wie eine Art geistiger Überbau, der auf Abgrenzung zielt. Und das vor allem, als unsere Welt noch aus Stammesreligionen bestand. Die Stammesgottheiten waren der Garant der Sippe, der Garant der Gruppe. Und so wie der eine Stamm gegen den anderen in den Krieg zog, so musste die dazugehörige Gottheit dafür sorgen, dass dieser Krieg auch gewonnen wird. Ja, wenn Sie eines von dem heutigen Volkstrauertag und diesem Gottesdienst mitnehmen, dann bitte das: wir haben keine Stammesreligion. Wir glauben doch an den Schöpfer der Welt, an den einen und einzigen Gott, der alle Menschen, aber auch wirklich alle Menschen, nicht nur geschaffen hat, sondern auch seine Kinder nennt. Und dieser Glaube an den einen, den weltumspannenden Gott, der auch als himmlischer Vater angesprochen wird, dieser Glaube macht uns zu Brüdern und Schwestern. Selbst dann, wenn der andere sich gar nicht als solcher versteht, weil er unseren Glauben nicht teilt, er ist es trotzdem, unsere Schwester, unser Bruder. Und das ist es, was mich auch persönlich schon von Jugend an am christlichen Glauben fasziniert. Er ist eben keine Stammesreligion, sondern zielt auf Zusammengehörigkeit. Er grenzt nicht ab, sondern integriert. Es sei denn, er nimmt sich selbst nicht ernst und fällt womöglich wieder zurück in die alte Welt der Stammesreligion. Die ganze Kirchengeschichte ist genau von diesem Effekt immer wieder geprägt. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass unser Glaube unterschiedliche Kulturräume und unterschiedliche Stile zulässt. Verschiedene Musikformen, Ausdrucksweisen des Gottesdienstes. Weil wir unterschiedliche Menschen sind und auch sein dürfen, ja sein sollen von Gott her. Und deshalb gibt es eben nicht die eine christliche Uniform, die wir zu tragen haben. Nicht Uniformität, sondern Diversität würde man es heute vielleicht formulieren. Nicht einfältig, sondern vielfältig sollen wir sein. Miteinander verbunden als Töchter und Söhne des einen Gottes, der sich in Jesus Christus zu uns herabgebeugt hat, um uns als Brüder und Schwestern anzusprechen. Vor gut einem Monat durfte ich an einer sogenannten Dialogreise teilnehmen. 10 christliche Theologinnen und Theologen aus Baden-Württemberg reisten zusammen mit 10 türkischen Imamen, die auch hier in Baden-Württemberg tätig sind. Und wir waren miteinander in Nordafrika, in Marokko, um dort Kontakte zu knüpfen mit verschiedenen Vertretern der Religionen, vor allem natürlich mit islamischen Vertretern. Und richtig aufregend an dieser Reise war für mich, wie sich mit der Zeit eine Gemeinschaft unter uns geformt hat, die trotz aller Verschiedenheit genau von dieser genannten Botschaft auch geprägt war. Was uns verbindet, ist der Glaube an einen Gott. An einen weltumspannenden Gott, der eben keine Stammesgottheit ist, sondern alle Menschen im Blick hat. Im Gespräch mit einem Imam kam ich dann auch mal aufs Thema Gebet und wir staunten beide, wie ähnlich unser Empfinden an einer Stelle ist. Der Imam sagte mit Schmunzeln, weißt du, ich sag meinen Leuten immer, wie könnt ihr im Fußballstadion beten, dass euer Verein gewinnt? Und er sprach konkret von Galatasaray Istanbul. Wollt ihr wirklich Gott dafür beanspruchen, dass er eure Spieler siegen lässt und die anderen zu Verlierern macht? Und überlegt mal, was in der anderen Kurve gebetet wird. Und wir waren uns schnell einig, dass ein ernsthafter Glaube und ein ernsthaftes Gebet so etwas nicht zulässt. Ja, dass der Glaube an den einen Gott uns auf heilsame Weise davon abhält, den anderen zum Gegner zu machen. Wir brauchen den Gegner nicht, um Gewissheit zu bekommen. Natürlich gab es auch richtig vieles, wo wir uns nicht einig waren. Der Islam und das Christentum ticken in vielen Fragen so unterschiedlich, dass es unangemessen wäre, das jetzt einfach harmonisieren zu wollen. Es gibt vieles, womit ich nicht klarkomme beim Islam. Aber es würde überhaupt nicht dem Wesen des Christentums entsprechen, wenn wir uns jetzt unsere Stärke darin suchen würden, dass wir gegen die Muslime sind. Nein, unsere Stärke liegt darin, dass wir von dem einen Gott geprägt sind, der eben nicht nur uns im Blick hat, sondern alle Menschen, wie gesagt, alle Menschen seine Kinder nennt. Und so dürfen wir einander begegnen. Als Geschwister, die vielleicht auch mal Meinungsverschiedenheiten haben und auch austragen dürfen, aber als Geschwister. Vor ein paar Jahren erinnerten wir uns hier beim Volkstrauertag auch an die religiöse Dimension der damaligen Kriegsführung, an die Koppelschlösser auf den Gürteln der deutschen Wehrmacht, auf denen ja stand Gott mit uns, Klammer auf, und nicht bei den anderen. Und wir schauten damals auch auf die so leidvolle und beschämende Geschichte der Religionen, die sich immer wieder vermeintlich im Namen Gottes gegenseitig angegriffen haben. Und heute ergänze ich, die den Gegner brauchten, um sich selbst stark zu fühlen, um ihre Gemeinschaft untereinander zu stärken, stets in Abgrenzung zu den anderen. Welche wahre Kraft und wahre Stärke liegt dagegen in jener visionären Botschaft, die uns im Alten Testament beim Propheten Micha begegnet? Und damit möchte ich schließen. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Und die Völker strömen zu ihm und überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Und er soll uns lehren, was recht ist, was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Und er weist mächtige Völker zurecht, schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk mehr wird das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Und jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Nicht eine Stammesgottheit, sondern der Herrscher der Welt. An ihn glaube ich und auf ihn hoffe ich. In dieser Zeit mehr denn je. Amen. Komm in unsere so stolze